Dieser Podcast ist übrigens für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert und deswegen würde ich mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr ab sofort bis zum 20. Mai beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises für Peter und der Wald in der Kategorie Beste Information abstimmen würdet. Vielen, vielen Dank. Ihr findet den Link übrigens in den Shownotes.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute Wald aktuell. Und das mache ich ja häufig vom Schreibtisch aus, aber heute mal wieder nicht. Ich glaube zunehmend nicht, weil ich einfach lieber im Wald unterwegs bin. Und ja, ihr hört es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, die Vögel singen. Was ich übrigens wirklich süß finde, ist die Vorstellung, da sitzen Dinosaurier in den Bäumen und singen. Und genau um solche handelt es sich ja. Es sind nicht Nachfahren der Dinosaurier, Vögel sind Dinosaurier, wie man jetzt schon seit einiger Zeit weiß. Das ist also eine Saurierlinie, die nicht ausgestorben ist. Das sind übrigens, glaube ich, auch mit Raptoren und Tyrannosaurus Rex verwandt, die Vögel. Die Vorstellung einfach cool, dass die heutzutage in den Bäumen sitzen und singen. Aber das nur nebenbei. Wald aktuell, richtig. Vielleicht ganz kurz, wenn ihr jetzt wartet auf die Beantwortung eurer Zuschriften. Ne, die habe ich am Wald nicht dabei. Ich latsche hier wirklich einfach so rum, ohne Skript, ohne alles und rede einfach wie immer, wie es mir gerade durch den Kopf geht. Das mache ich nachher im Anschluss. Also ich gehe nachher wieder rein ins Forsthaus und dann bespreche ich mit euch noch die Post. Da sind wirklich immer ganz, ganz interessante Sachen dabei, die euch vielleicht alle interessieren. Aber gut, heute, was ist denn das aktuelle Thema? Das aktuelle Thema ist die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Die geistert ja hier und da durch die Nachrichten. Wir schauen erstmal, was das ist. Die Verordnung besagt, dass bis zum Jahr 2030 auf 20% der Land- und 20% der Meeresfläche Wiederherstellungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Das ist ja grundsätzlich gut. Ne? Das ist eine schöne Ergänzung zu diesem Montreal-Abkommen, was Deutschland Ende 2022 mit unterschrieben hat, wonach bis 2030 auf 20% der Landfläche genau solche Maßnahmen ergriffen werden müssen und auf weiteren 10% die Natur machen darf, was sie will. Also insgesamt sogar 30%. Aber da passt eben diese EU-Verordnung ganz gut rein. Und wie das so ist, also das Parlament hat das beschlossen. Dann gab es diesen sogenannten Trilog, dann wird nochmal mit den ganzen Institutionen der EU alles abgestimmt, also auch EU-Kommission und so weiter. Ja, alles gut, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen verwässert, vielleicht nicht so gut. Und alles ist fertig durchverhandelt und wie wir es in den letzten Monaten immer wieder erlebt haben, ist dann, wenn eigentlich alles klar ist, doch nicht mehr alles klar, weil einzelne Länder ausscheren. Bei den Verbrenner- und E-Fuel-Geschichten war es Deutschland, beim Lieferkettengesetz war es Deutschland und jetzt bei der Natur ist es zum Glück nicht Deutschland, sondern es ist Ungarn, Schweden und noch einige andere Staaten, die jetzt aus der Reihe tanzen und diese Verordnung nicht beschließen wollen oder das Paket nochmal neu aufschnüren wollen. Das ist dramatisch, weil es jetzt wirklich mal an der Zeit ist, das Ruder herumzureißen. Und das passiert ja auch hier und da. Ne? Also keine Sorge, wir machen jetzt hier nicht nur negative Nachrichten, aber das ist eine Nachricht, die für den Wald jetzt wirklich sehr, sehr relevant ist. Die Frage, die ich daran anknüpfen möchte mit euch, ist, wozu brauchen wir das denn überhaupt? Es klingt jetzt banal. Ne? Man sagt, ja, wir haben doch so viel Natur zerstört, das müssen wir doch jetzt alles wieder reparieren. Für mich ist es einfach mal ein Anlass, mal über die Rolle des Menschen nachzudenken als Veränderer in der Natur. Wir sind eine Tierart, wie alle anderen auch. Und die Frage ist, was machen denn eigentlich die anderen Tiere in Bezug auf die Veränderung und was ist der Unterschied zu dem, was wir so treiben? Weil, ja, ich überlege, von welcher Seite aus nähern wir uns denn der Thematik? Vielleicht erstmal über das Thema Resilienz. Dann schauen wir uns mal unseren eigenen Körper an. Wir werden ja jeden Tag mit tausenden von Bakterienarten konfrontiert. Sagen wir mal, ihr geht jetzt durch den Wald, ihr nehmt hier so, das mache ich mal gerade für euch stellvertretend, so eine Handvoll Laub auf. Und in diesem Laub, ne, was so schön durch die Hand raschelt, da sind allein diese Handvoll Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Bakterien. Die habe ich jetzt einen ganzen Teil davon an meinen Fingern kleben. Also, es ist ja normal, das ist für mich auch kein Schmutz, aber das ist Tatsache. So, die habe ich jetzt an meinen Fingern kleben. Und ich bin ja auch ein eigenes Ökosystem, das Ökosystem Peter Wohlleben. Und an meinen Händen wohnen ja schon Bakterien, nämlich statistisch gesehen 150 verschiedene Arten, die da rumwuseln. Linke Hand, Innenfläche übrigens anders als rechte Hand, Innenfläche. Das sind alles eigene Ökosysteme und das habe ich ja jetzt quasi verfälscht, indem ich was angefasst habe. Ich meine, dazu sind ja näher da. Und trotzdem verfälscht das nicht mein Bakterien-Hand-Innenflächen-Ökosystem. Das reguliert sich wieder, weil das eben ein resilientes, also widerstandsfähiges System ist. Also da kommt es kommt nicht automatisch zu Veränderungen, indem fremde Arten auf mich treffen. Und so ist das beim Wald auch. Der Wald ist ein sehr, sehr resilientes Ökosystem. Ich stehe hier wieder, wie immer, in meinem geliebten alten Laubwald und schaue mich hier so um. Und hier drinnen sehe ich jetzt nur heimische Arten. Und das ist eigentlich komisch. Warum? Weil hier nebendran ist ja der Forsthausgarten, den haben wir in einer der letzten Folgen mal durchwandert. Und da hatte ich euch ja von verschiedenen Arten berichtet, die da nicht heimisch sind, die meine Vorgänger da angepflanzt haben. Die sind nicht heimisch und die stehen jetzt hier Luftlinie noch, ja, 100 Meter weg. Die könnten sich ja jetzt hier rein verbreiten. Also was war das? Colorado-Tanne, Nobilis-Tanne, Eschen-Ahorn, Douglasien, Kiefern, also stehen auch heimische Baumarten wie Eiche, Buche und so weiter drauf, aber eben auch eine ganze Reihe nicht heimische. Und dazu noch jede Menge Gartenpflanzen, die auch nicht von hier stammen. Ich sage nur als Beispiel Rhododendron und sowas. Das finde ich hier 100 Meter weiter in diesem alten, intakten Wald nicht, obwohl hier nebendran schon seit nachweislich mindestens 200 Jahren nicht heimische Bäume gepflanzt werden, nämlich die Kiefern. Die sind auch schon so alt. Die verbreiten sich hier nicht rein. Also dieser alte Buchenwald ist ganz offensichtlich so wie meine Handinnenflächen. Ne? Also sobald hier fliegen ganz sicher Samen rein von den Nachbarn von unserem Forsthausgrundstück. Sobald hier fremde Samen reinfliegen, gerät hier nicht das Ökosystem durcheinander, sondern das reguliert sich selber wieder in seinen Originalzustand. Das heißt auf gut Deutsch, diese Bäume wachsen hier nicht. Habe ich hier noch keinen einzigen gefunden. Noch keine Kiefer, keine Douglasie. Douglasien sind hier auch nebendran schon seit mindestens 70 Jahren angepflanzt. Das ist jetzt hier Luftlinie vielleicht 50 Meter weg. Hier drin ist keine einzige. Warum? Weil dieser alte Buchenwald eben schon seit Jahrzehnten nicht mehr vom Menschen gemanagt wird. Also ich wollte schon sagen beeinflusst, aber das gibt es ja nicht in Zeiten des Klimawandels. Ne? Also das Klima haben wir ja beeinflusst, wir haben Plastik beeinflusst, wir haben alles Mögliche beeinflusst, aber nicht das Wirken der Bäume untereinander direkt. Das ist ja schon seit Jahrzehnten nicht beeinflusst. Und wir haben hier uralte Bäume, wir haben hier die Baumartenzusammensetzung noch ungefähr so, wie sie war. Wir haben hier sehr wahrscheinlich alte Urwaldböden, das ist ja noch viel wichtiger mit den ganzen Bakterien, Pilzen, Insekten und so weiter. Auch wenn dieses Reservat nicht besonders groß ist, offenbar puffert sich das ab wie meine Handinnenfläche, wenn ich hier ins Laub fasse und da Bakterien dran kleben bleiben, ne? Und ich werde dann anschließend eben kein Waldbakterienmensch, sondern ich bleibe Peter Wohlleben mit meinem eigenen Bakterienprofil. Das hat übrigens jeder von euch. individuell ganz verschieden, könnte man euch genauso dran erkennen wie über Fingerabdrücke. Und das pendelt der Körper halt alles wieder ein. Ja, und hier im Wald eben ganz offensichtlich auch. Also hier fassen diese Gewächse keinen Fuß. Einer der Schlüsselfaktoren ist sicher das Licht, dass es hier im Sommer sehr dunkel ist. Also vielleicht, ja, Fichtenplantagen sind ja auch dunkel, aber hier ist es eine andere Form von Dunkelheit, ist auch eine andere Form von Zusammenarbeit, weil hier eben sehr viele junge Bäume auch stehen. Hier stehen Buchen, hier stehen Hainbuchen, hier stehen kleine Eichen, hier steht auch die ein oder andere Weißtanne. Also alles, was zu so einem Wald gehört, wächst hier am Boden. Also ganz so dunkel ist es nicht, aber wahrscheinlich etwas zu dunkel für Colorado-Tanne und so ein Kram. Und möglicherweise, das wissen wir ja alles gar nicht, arbeiten eben auch die Bodenlebewesen mit diesen fremden Arten nicht zusammen, sodass die einfach hier nicht gut Fuß fassen. Auch daran erinnert ihr euch vielleicht, was dieser Professor Erwin Hussendorfer mal gesagt hat. Das ist wirklich ein ganz lustiger, toller Mensch, der gesagt hat, dass selbst heimische Bäume aus Südeuropa, aus ihrem südlichen Verbreitungsgebiet, hier zu uns gebracht, nicht richtig wachsen, am Beispiel der Weißtanne im Schwarzwald, weil die heimischen Pilze selbst dieselbe Baumart aus einem anderen Wuchsgebiet nicht akzeptieren. Und jetzt sind wir eben nochmal bei der Resilienz. Wir haben hier mindestens Zehntausende, vielleicht sogar Millionen von verschiedenen Bakterienarten. Wir haben möglicherweise Zehntausende Pilzarten, also der größte Teil ist ja gar nicht entdeckt, diese ganzen Bodenlebewelt. Und die arbeiten alle miteinander und die akzeptieren möglicherweise niemanden, der ihr Wohlfühlökosystem stört. Die pendeln das also wieder zurück. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich in diesem Wald hier so gerne bin. Der ist einfach im Gleichgewicht. Der strahlt eine Ruhe aus. Es ist wirklich unfassbar schön. So, also, der Mensch kommt schon noch, keine Sorge. Ich habe es mal sehr weit ausgeholt. Es gibt aber trotzdem tierische Störungen in solchen Ökosystemen. Zum Beispiel einfach, weil sich Klimazonen verändern. Ja, also zum Beispiel in der Eiszeit war es hier zu kalt für diese Buchenwälder. Und nach der Eiszeit, als es wärmer geworden ist, sind die wieder zurückgekommen. Aber Buchen können nicht wandern, Bucheckern können nicht fliegen, genauso wenig wie Eicheln, ne, und viele andere Samen von vielen anderen Baumarten. Und wenn, ne, so wie bei Weißtanne, die haben so kleine Flügelchen dran, oder Ahorn, das hat ja auch so Rotorflügel, die fliegen aber nicht besonders weit. Wer hat den schwerfrüchtigen Arten wie Buche und Eiche geholfen? Tiere, Vögel. Ne, Eichelhäher ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Bringt überall die Buchenwälder hin, bis zum Kilometer, anderthalb, teilweise sogar noch weiter, transportiert ihr die. Und wenn diese Bäume im Freiland wachsen, da werden die viel früher geschlechtsreif. Also ich habe das hier bei uns im Forsthausgarten gesehen mit dieser jungen Buche. Die ist 20, 30 Jahre alt maximal. Die hat schon geblüht. Und hier in diesem Waldreservat, da müssen die vielleicht 100, 150 werden, bevor die blühen können. Also draußen im Freiland geht das sehr viel schneller. Ja, und wenn der Eichelhäher so eine Buchecker oder Eichel irgendwo auf eine Grasfläche zum Beispiel bringt, ne, so nach der Eiszeit, da waren es ja Kältesteppen, die sich hier ausgebreitet hatten. Und wenn das dann alles wieder zurückwandern kann, weil es wärmer wird. Diese Bäume, die ersten Bäume, wachsen ja im Freiland auf. Und die werden dadurch viel früher geschlechtsreif, können früher neue Bucheckern oder Eicheln bilden und der Vogel kann die noch weiter nach Norden transportieren. Also die Rückkehr ging relativ rasch. Hat schon ein paar tausend Jahre gedauert, aber naja, für Bäume halt relativ schnell. Was ich damit aber nur sagen wollte, es sind Tiere gewesen, die das zurücktransportiert haben. Ne? Also sonst hätten wir hier keine Buchen und keine Eichen. Und damit greifen Tiere in Ökosysteme ein. Weil von Natur aus, also in diesem Augenblick, wo die Vögel eine Buchecke oder Eichel vergraben haben, war an der Stelle was anderes. Und also insofern greifen Tiere ein. Zugvögel greifen sowieso ständig ein, weil sie in ihrem Gefieder, wenn die machen ja so Staubbäder, Sandbäder, ne, und oder machen das auch gerne in Ameisenhaufen, damit die Waldameisen denen, wenn die dann Säure ausspritzen, die Parasiten gleichzeitig mit abtöten. Also Vögel, die wälzen sich gerne auf dem Boden und flattert da mit den Flügeln, damit das mit schön viel Dreck durch das Gefieder kommt und sie sich dadurch reinigen können. Und sie transportieren dann aber trotzdem immer was mit. Und Zugvögel können sehr weit reisen, ne? Teilweise über 10.000 Kilometer. Und dann machen sie da wieder ein Staubbad an ihrem Ankunftsort und entladen da natürlich auch Bodentierchen, Pilze, Bakterien und so weiter. Das kann man übrigens auch sogar nachweisen hier bei uns. Es gibt in diesen Fichtenplantagen, das hat hier mal eine Untersuchung der Uni Aachen ergeben, auch ganz typische Nadelwald-Bodenlebewesen, so bestimmte Springschwänze zum Beispiel, die es an einem Buchenwald gar nicht gibt. Die können nur über Vögel hier hingekommen sein, weil die Nadelwälder, wenn die hier gepflanzt worden sind, da hat man ja keine Bäume irgendwo ausgegraben und dann hier hin transportiert, in die Eifel zum Beispiel oder in Schwarzwald oder in Harz oder wohin auch immer, sondern man hat natürlich nur die Samen genommen und damit das ganze Bodenleben nicht mit transportiert. Das muss jemand anders gemacht haben, das waren Vögel, waren mit ziemlicher Sicherheit Vögel über solche Staubbäder. Also auch Vögel verändern Ökosysteme ganz massiv, teilweise sogar sorgen eben dafür, dass wir haben dafür gesorgt, dass Buche und Eiche hier bei uns zu Hause sind. Das wäre ohne die Vögel nicht passiert. Finde ich schon echt cool. Man denkt, das verdanken wir Vögeln, den fliegenden Dinosauriern, die das hier für uns machen. Ja, also das gibt's, da gibt es unzählige Beispiele von Tieren, die Pflanzensamen transportieren, indem sie die eben fressen und über den Kot wieder ausscheiden und dann verteilen. Ne? Also da passiert ganz, ganz viel, dass Tiere ihre Ökosysteme verändern, aber natürlich nicht schnell. Ne? Und wenn diese Ökosysteme dann mal sich gut etabliert haben, dann können die Tiere das nicht mehr so schnell verändern. Also ich komme wieder auf diesen schönen alten Buchenwald hier zurück. Ich habe mich gerade mal ein bisschen hingehockt hier an die Hangkante. Also hier, wenn hier fremde Samen vergraben würden, ich sage mal zum Beispiel Roteiche, das ist nicht gut, ne? Die Roteiche, die nordamerikanische, die überall gepflanzt wird, die verbreitet sich halt auch. Aber in diesem Wald hier hätte sie keine Chance. Ne, weil es einfach zu wenig Licht ist oder eben das Bodenleben nicht mitmacht. Es ist also ein resilientes Ökosystem. Jetzt kommen wir mal auf den Menschen. Was macht denn der Mensch eigentlich anders? Ne, also wir verbreiten auch fremde Arten. Ne, der Forsthausgarten lässt grüßen. Gestalten Ökosystem um. Was ist denn dann daran so schlimm? Naja, erstmal nichts. Ne? Erstmal ist daran nichts schlimm. Also der Mensch hat tatsächlich schon sehr früh Ökosysteme mit umgestaltet. Man kennt das von den polynesischen Siedlern, da kann man das ganz gut nachweisen, die diese Inseln im Pazifik besiedelt haben. Die haben auch jede Menge Tiere, Pflanzen mitgebracht, die es da vorher nicht gab. Also auch die haben Ökosysteme verändert. Und das ging dann schon manchmal zulasten der dort heimischen Arten. Das ist übrigens ja hier bei diesem Buch, schönen alten Buchenwald, ja auch der Fall. Ne? Da war früher mal, keine Ahnung was, ne? Für einen Vorgängerwald oder eben auch eine Graslandschaft. Und jetzt steht da so ein schöner alter Buchenwald. Und alle Tiere, die früher in den anderen Landschaften gelebt haben und alle Pflanzen sind jetzt halt verschwunden. Ne? Also das gibt es dann schon auch, ne? Dass Ökosysteme sich dauerhaft verändern und was ganz anderes hervorbringen. Also das machen wir Menschen doch auch. Wo ist jetzt der Unterschied? Ne? Wir machen Graslandschaften, also Weiden, Wiesen. Wir machen Äcker, ne, mit Mais, Weizen, keine Ahnung was. Wir betreiben Forstwirtschaft, indem wir auf über der Hälfte der Fläche fremde Baumarten reingebracht haben. Das sind jetzt neue Ökosysteme und in denen haben sich ja auch jede Menge Arten eingerichtet, die wir jetzt auf einmal für schützenswert halten, zum Beispiel. Die rote Waldameise, die ihre Hügel da baut, das könnte sie in einem Buchenwald gar nicht, weil es ihr A zu dunkel ist. Die braucht Sonne und die braucht Nadeln. Die kann aus Laub keine Haufen bauen. Also die hat sich eingerichtet. Der Fichtenkreuzschnabel, ne, wie der Name schon sagt, der ist auf Fichten spezialisiert. Gibt es hier auch überall. Spannender Vogel. Also das Ökosystem hat sich verschoben und auch viele Tierarten profitieren davon. Ne, was ist jetzt daran eigentlich so schlimm? Also wir haben immer noch eine Folge, ja, ich muss ab und zu mal den Bogen zurückschlagen, eine Folge Wald aktuell und es geht um die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. warum die so dringend ist. Weil der Mensch halt doch ein bisschen was anderes macht. Also zum einen sind die Veränderungen, die Tiere herbeiführen, langsam. Das geht über Jahrhunderte und Jahrtausende. Also das heißt, es können sich alle dran gewöhnen. Und man muss ja auch sagen, zum Beispiel nach der letzten Eiszeit, sind die Arten, die vorher hier waren, eben auch langsam nach Norden ausgewichen. Die sind nicht ausgestorben, sondern deren Heimat befindet sich jetzt irgendwo in Schweden zum Beispiel, ne, im nördlichen Schweden. Also die konnten langsam ausweichen. Und die Ökosysteme blieben erhalten, aber dann eben nur an einer anderen Stelle. Ich muss mich mal gerade hier ein bisschen umgucken, hat irgendwas geraschelt. Na, kommt aber nichts. Das muss ich mal gerade als Einschub bringen, wenn ihr Tiere beobachten wollt im Wald. Ihr könnt ruhig reden, mache ich ja gerade. Das ist gar nicht so störend. Und wenn ihr ruhig an einer Stelle sitzen bleibt, das dauert so, sagen wir 10, 15 Minuten ungefähr, dann beruhigt sich das alles wieder. Also wenn ihr kommt, ist es erstmal eine Störung, dann kündigen euch Eichel her an. Ratsch, 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 ratsch. Das ist übrigens, warum viele Jägerinnen und Jäger die nicht mögen, weil die Bescheid sagen und die Tiere dann wissen, oh je, da kommt ein Feind. Wenn ihr dann eine Zeit lang ruhig sitzt, ohne große Bewegung, ne, stationär, dann beruhigt sich das alles wieder und dann läuft schon mal ein Reh oder ein Hirsch vorbei. Also wenn man nicht redet, funktioniert es wahrscheinlich noch besser. Kann gut sein, aber ich mache ja jetzt hier eine Podcast-Folge, ich rede jetzt einfach mal weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den starken Veränderungen, die wir machen, wo jetzt der Unterschied ist. Das ist die Geschwindigkeit und das ist natürlich die Masse an Fläche, auf der wir Veränderungen herbeiführen. Ja, also so ein, gehen wir nochmal in die Nacheiszeit zurück, wo die Vögel das gemacht haben. Da hat die Veränderung ja immer an den Rändern stattgefunden, nicht im Innern der Ökosysteme. Ja, an den Rändern gab es Veränderungen, da gab es eine Wanderbewegung nach Norden, der Laubwälder zum Beispiel. Also vorneweg waren es übrigens auch erstmal Nadelwälder. Die wanderten langsam nach Norden und hinten dran eben das Ökosystem, was wir heute haben. Das ist jetzt so seit plus minus 4000 Jahren hier heimisch. Aber das ging halt langsam und im Inneren dieser Ökosysteme gab es kaum Veränderungen. Das haben wir Menschen gründlich anders gemacht. Wir sind sehr viel schneller unterwegs und wir sind überall unterwegs. Nicht nur an den Grenzzonen zwischen zwei Ökosystemen, sondern wir sind überall mittendrin. Und wir lassen in diesem Ökosystem überhaupt keine Zeit, sich auszupendeln, mit den ganzen Schwierigkeiten, die wir verursachen, fertig zu werden, sondern wir fuhrwerken ständig weiter drin rum. Kommt nochmal auf diesen schönen alten Buchenwald hier zurück. In dieser Qualität, wie wir den hier haben, an dieser Stelle, gibt es in Deutschland zum Beispiel geschätzt nur noch 30 Quadratkilometer. Also wir haben, nur mal als Vergleich, 114.000 Quadratkilometer Wald. Und 30 Quadratkilometer, also 0,3 Promille, irgend sowas, sind nur noch solcher alter Wald. Und die sind nicht geschützt. Ja, diese Wälder sind größtenteils leider nicht geschützt. So, und jetzt wisst ihr, warum diese Verordnung so dringend ist. Also diese resilienten, sich selber immer wieder austarierenden Wälder, die gibt es praktisch nicht mehr. Bis auf winzigste Reste. Und ja, im übrigen Teil wird halt immer wieder, wenn Bäume gefällt, das ist halt Forstwirtschaft, ne? Also wir bringen Licht rein, wir stören die gesamte Lichtökologie. Am Boden wird es auf einmal hell, ne? Der ganze Humus verändert sich, wird abgebaut. Da können dann auf einmal fremde Arten Fuß fassen und völlig aus dem Ruder laufen. Das kann die Douglasie sein, das kann die Roteiche sein, das kann die spätblühende Traubenkirsche sein. Die können dann einwandern in solche schwerst gestörten und immer wieder aus der Balance gebrachten Ökosysteme. Wir fahren mit schweren Maschinen da rein, also wir als Gesellschaft, haben schon auf über der Hälfte der Waldböden schwerste Schäden verursacht. Und da sind wir bei den Bakterien, bei den Pilzen, ne, die sagen, nö, die Baumart will ich nicht, ich will hier bei meinem alten Ökosystem bleiben. Brrr, werden überrollt und quasi mundtot gemacht oder sogar für immer beseitigt. Da spielen sich gerade eben dramatische Veränderungen ab und wir haben gar keine Erfahrung damit. Also diese Schwerstmaschineneinsätze, die gibt es so seit 35 Jahren ungefähr. Und ein Baumleben, ja, das sind, ne, wenn es gut läuft, 500 Jahre oder länger. Also wir haben nur eine winzige Zeitspanne in Bezug auf Wald, Erfahrung mit diesen Großmaschinen. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was die für Schäden verursachen. Ne, wir wissen, dass die die Bodendurchlüftung schwer einschränken, die Wasserspeicherfähigkeit extrem reduzieren. Also das sind schon mal ganz, ganz schwere Einschränkungen. Aber was da mit diesen ganzen Arten passiert, in einer Handvoll Waldboden gibt es eben geschätzt mindestens 40.000 verschiedene Arten, vielleicht sogar noch viel mehr. Das wissen wir gar nicht, wenn da so eine Maschine drüber rollt mit 20, 30 oder sogar 70 Tonnen, was sie da alles kaputt machen. Also wir sind gerade auf der ganzen Fläche immer wieder dabei, das Ökosystem aus der Balance zu bringen. Und jetzt kommen wir nochmal auf die EU-Verordnung zurück. Ja, die ist dringend notwendig. Die muss jetzt kommen. Die ist sowieso schon so verwässert mit allen möglichen Ausflüchten, Auswegen, Seitenausgängen, wenn, dann und so weiter. Aber immerhin ist es jetzt, wird dann mal festgestellt, was nötig ist. Und es sind ja nur 20% der Fläche. Und es geht ja noch nicht mal darum, überall wieder alten Buchenwald, alten Laubwald hinzubringen. Ne? Das sind die 10% Fläche, zu der sich Deutschland Ende 2022 verpflichtet hat. Da würden die allermeisten, wenn es nicht Moor- oder Wasserflächen sind, sich wieder zu solchen alten Laubwäldern entwickeln dürfen. Da sehe ich aber auch schon ein bisschen schwarz, dass das umgesetzt wird. Und diese 20% in dieser EU-Verordnung, da geht es ja nur darum, das können bewirtschaftete Flächen sein, aber die sollen nicht weiter zerstört werden in Bezug auf Erosion, Bodenverdichtung, Pestizideinsätze und so weiter. Und man sagt, ja, das können und sind auch vielfach landwirtschaftliche Flächen, von denen unser Überleben abhängt, weil da halt Nahrungsmittel produziert werden. Und auch die sollten ja bitte nicht immer weiter ramponiert werden, sonst wächst da halt irgendwann nichts mehr. Oder zumindest für uns nichts mehr Verwertbares. Also es geht gar nicht darum, der Natur da jetzt alles zuzugestehen. Nein, A, es geht nur um 20% der Fläche. Und B, selbst da kann man ja weiter wirtschaften. Aber halt mit Sinn und Verstand und nicht nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Und also in dieser Verordnung ist von diesen 10% hier, dieses Montreal-Abkommen, ja gar nicht die Rede. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber selbst diese 20%, wo man einfach weiter wirtschaften kann und wo es nur geringe Einschränkungen gibt, selbst das soll jetzt wieder gekippt werden von ein paar Staaten. Das ist so die aktuelle Lage, auf die ich heute eingehen wollte. Aber so möchte ich den Draußen-Part, ich gehe gleich rein ins Büro und bespreche noch die E-Mails mit euch, aber den Draußen-Part möchte ich so natürlich nicht beschließen, ne? Sondern einfach nur nochmal mit der Resilienz des Systems. Es ist unfassbar erfreulich, wie gut jetzt, ich gucke jetzt gerade auf diese alten, über 200 Jahre alten Buchen, wie gut die mit dem, was wir hier veranstalten, zurechtkommen. Also es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, wie überraschend widerstandsfähig diese Buchen sind oder auch natürlich die anderen Laubbäume, die in so einem Wald vorkommen, wie überraschend widerstandsfähig die sind, wie lernfähig die sind, wie überraschend schnell die sich anpassen. Also dieses System will, das will hier weiter bestehen. Und gibt alles dafür. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, klingt es paradox, wir müssen sie lassen. Also nichts tun. Das kann das wirklich noch selber. Da kommen wir noch ganz zum Schluss, bevor es jetzt reingeht, auf das kleine Kirschbäumchen, Gleisbert. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt und ihr habt es vielleicht auch mitverfolgt, weil immer wieder die Frage auftaucht, geht es dem gut? Das kleine Kirschbäumchen aus Gleis 14, Abschnitt A bis B, Hamburg Hauptbahnhof, Hauptgleis, wo die ICEs nach Köln losdüsen. Das durften wir ja letztes Jahr ausgraben. Für mich immer ein wunderschönes Beispiel dafür, wie widerstandsfähig unsere heimischen Bäume sind. Selbst unter widrigsten Bedingungen wollen die Wald machen. Ja, also wenn man nichts tut, machen die das auch. Und machen das eben selbst in den Hauptbahnhöfen, in den Hauptgleisen. Und dieses kleine Kirschbäumchen, das wurde dann halt doch zu groß. Und die Bahn hat uns ja erlaubt, das auszubuddeln. Steht ja im Garten der Waldakademie und da gibt es jetzt auch das schöne Waldcafé Blattwerk. Und wenn ihr das mal besuchen kommt, am Wochenende hat das auf, dann könnt ihr auch das Kirschbäumchen besuchen. Haben es gerade wieder Gäste gemacht, habe ich gesehen, auf Instagram gepostet. Ne? Dem geht's gut, das wächst da. Das ist für uns einfach ein tolles Symbol der Hoffnung, der Zuversicht, dass unsere heimischen Ökosysteme das schaffen. Aber sie brauchen jetzt Unterstützung. Ne? Also jetzt müssen wir wirklich mal die Finger von ein paar Prozent der Fläche lassen, damit wir wenigstens dort natürliche Prozesse zulassen. Und jetzt gehe ich wieder ins Forsthaus an meinen Schreibtisch und bespreche mal eure E-Mails. Da waren auch noch ein paar spannende Fragen dabei. Jetzt bin ich wieder im Forsthaus am Schreibtisch und schaue mal eure Fragen durch. Da taucht zum Beispiel eine Frage auf nach dem Wunsch, Försterin zu werden und ein Forststudium zu absolvieren. und ob ich das heutzutage noch empfehlen kann. Na klar. Warum kann ich das denn so vehement empfehlen? Na, wegen dem neuen Studiengang. Und der wird jetzt definitiv an der Hochschule Eberswalde starten im September diesen Jahres. Die erste Professur ist ja schon gestartet mit Professor Pierre Ibisch, mit dem ich auch befreundet bin und der sich sehr zusammen mit dem Biologen Christoph Nowicki um diesen Studiengang verdient gemacht hat. Und ja, also dort werden dann Waldhüterinnen und Waldhüter ausgebildet. So heißt es, glaube ich, offiziell nicht, aber auf jeden Fall nicht die konventionell klassischen Försterinnen und Förstern, sondern da geht es um ein ganzheitliches Bild und der Studiengang heißt sozial-ökologisches Waldmanagement und der kommt. Ja, das wird ein gutes Jahr für den Wald. Die nächste Frage, da geht es um Holzeinschläge, ich habe ja sonst immer die Namen erwähnt, also es war Annika, die das gefragt hat. Vielen Dank, Annika, für die Frage. Die nächste Frage kommt von Katrin und da geht es um den Steiger, also nicht den Steiger, doch, da heißt auch Steigerwald bei Erfurt, ist anscheinend zweimal in Deutschland und da geht es um Holznutzung, Holzernte, ob es da gesetzliche Grundlagen gibt, ob es einen Vorrang für Erholungsfunktionen gibt, ob Totholz wirklich entnommen wird, also ganz, ganz viele Fragen. Da muss man sagen, noch ist das gesetzlich alles nicht sauber geregelt. Wir hatten ja schon mal in einer Folge das Thema neues Bundeswaldgesetz. Das soll kommen und wird von der Forstlobby, unter anderem übrigens auch von staatlichen Forstverwaltungen indirekt, versucht zu torpedieren, zu verhindern. Und laut Bundesverfassungsgericht, es hat schon zweimal ermahnt, dass im öffentlichen Wald, und das ist über die Hälfte des Waldes in Deutschland, wahrscheinlich auch der Steigerwald in Erfurt, dass dort Erholung und Schutz Vorrang haben und nicht die Holzerzeugung. Die Forstwirtschaft darf dort nicht vorrangig auf Holzerzeugung ausgerichtet sein, hat das Bundesverfassungsgericht zweimal kommentiert und wird einfach nicht beachtet. Aber wir sind ja dabei, uns alle dafür einzusetzen, dass das bald mal anders wird. So, dann haben wir noch eine Frage. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist denn überhaupt die Frage? Oh, das ist eine sehr lange E-Mail von Ulrike. Da geht es um Wege, auch um Holzeinschlag. Eigentlich genau noch mal um dieselben Sachen. Und da kann man nur noch mal sagen, ja, also wenn Gemeinden solche Sachen machen, immer gerne nachhaken, das hat Ulrike auch gemacht. Am besten aber im Verein. Also das heißt, ihr macht eine kleine Bürgerinitiative oder ihr schließt euch einer Waldbürgerinitiative, die schon besteht, an. Weil sonst, wenn ihr allein unterwegs seid, dann seid ihr Querulantin und das macht keinen Spaß. Ne? Da verkämpft man sich und man erreicht dann leider nicht so viel, wie wenn man das quasi mit einer Institution macht. Und eine Bürgerinitiative zu gründen ist nicht schwer, da braucht es nicht viele Regularien, da muss man keinen Verein gründen oder sowas, das geht viel einfacher. Das Thema taucht leider immer mal wieder auf. Dann haben wir eine E-Mail von Yvonne, wie es in der Schweiz mit Urwald aussieht. Ja, das ist eine große Frage, eine gute Frage, das weiß ich nicht. Yvonne, das weiß ich leider nicht. Ich kenne mich leider nicht in allen Ländern Europas gut aus. Die Schweiz gehört leider auch dazu. Ich war schon ein paar Mal in der Schweiz, auch in Schweizer Wäldern. Ich vermute mal, dass es dort noch Urwälder gibt, weil es in den Alpen, na, wenn man fair ist, auch ein bisschen leichter geht. Es gibt so unzugängliche, steile Täler. Da hat man halt nichts gemacht, einfach weil keiner Bock drauf hatte und dort bleiben, sind dann häufig Urwaldrelikte geblieben. Also ich würde mal fast vermuten, dass es in der Schweiz auch solche Wälder gibt. Ansonsten, das war auch die Frage, gibt es in der Schweiz selbstverständlich ganz viele Plantagen. Ulrike hat auch ein Bild mitgeschickt und da sieht man das auch auf dem Bild schon ganz schön. Dann haben wir eine Meldung bzw. eine Nachricht von Peter, der ich bedanke für den Podcast, ja, sehr gerne und auch nach dem Thema Moore fragt. Ich bin kein Moorspezialist, das tut mir leid. Sondern nach dem Motto, Schuster bleibt bei deinen Leisten, da kenne ich mich nicht so gut aus. Deswegen werde ich darüber wahrscheinlich keinen Podcast machen, außer, stimmt, natürlich mit einer Moorspezialistin. Ich kenne sogar eine. Vielleicht machen wir doch mal was. Okay, Peter, es ist registriert. So. Janis hat eine Frage zum Thema, jetzt gucke ich mal gerade. Versteinerte Wälder. Ja, versteinerte Wälder, das ist auch so ein Ding. Da hat man ja neulich einen Wald gefunden, also versteinerten Wald, der 386, glaube ich, waren es Millionen Jahre alt ist. Also nochmal deutlich älter. Man hat vorher so vermutet, Wälder sind 300 Millionen Jahre alt. Also seit 300 Millionen Jahren gibt es Wald und jetzt eben wahrscheinlich seit 386 Millionen Jahren mindestens, bis man vielleicht noch was Älteres findet. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich leider nicht. Müsste man auch mal schauen, ob man da eine Person findet, die da darauf spezialisiert ist. Ich habe davon leider keine Ahnung. Sascha, sehr treuer Follower, fragt mal nach dem Thema Waldkauf. Das kann ich tatsächlich mal machen. Ihr könnt mal eine Rückmeldung geben, wie ihr das insgesamt seht, wenn man sich ein Stückchen Wald kaufen möchte. Was muss man beachten? Wie funktioniert das? Wie geht das? Was kostet das? Und so weiter. Können wir gerne mal machen. Und wir haben noch eine Meldung hier von Inke nochmal zum Thema, wie das Gesicht friert. Das war ja eine der älteren Folgen. Aber trotzdem vielen Dank nochmal für den Tipp. Da geht es auch wieder um Öl und Creme und Sturmhaube und solche Sachen. Zum Glück ist jetzt die kalte Jahreszeit rum. Ich fahre jetzt übrigens, wenn die Podcast-Folge hier aufgenommen ist, auch gleich wieder Fahrrad. Ich fahre wirklich gerne Fahrrad. Habe ich 20 Jahre lang nicht gemacht. Einfach, weil es hier sehr steil ist in der Eifel. Und dann kam irgendwann unser Sohn an mit einem E-Bike und sagte, Mensch, wollt ihr euch nicht mal draufsetzen? Und meine Frau hat immer gesagt, das ist was für alte Leute, ne? E-Bike, meine ich. Und haben es draufgesetzt und gesagt, wow, das ist echt cool. Und ja, seitdem haben wir ein Fahrrad, das ist jetzt 4 Jahre her und ich fahre wirklich sehr, sehr viel Fahrrad zur Waldakademie und so weiter. Und das wisst ihr alle, die ihr ein E-Bike habt, wisst ihr, könnt damit ganz normal Sport machen, sogar im ganz optimalen Herzfrequenzbereich und so weiter. Ne? Also man kann auch Kraftsport machen, aber man kommt halt voran, ne? Wenn man irgendwo hin will. Und wenn man mal nicht verschwitzt ankommen will, dann geht das eben auch. Und seitdem fahre ich wirklich viel Fahrrad und das tut mir körperlich, glaube ich, auch sehr gut, weil ich nicht mehr ganz so viel in den Steilhängen der Eifel zu Fuß unterwegs bin. Ich mache ja doch ein bisschen mehr Bücher schreiben und Seminare und Vorträge und sowas oder Umweltschutz. Und dann, ich bin noch jeden Tag im Wald, aber eben nicht mehr stundenlang in Steilhängen. Und deswegen kann man das gut kompensieren mit Fahrradfahren. Aber gut, ihr seht schon, ich schlage mal lange Bögen. Dann haben wir hier noch eine, oh, das ist auch eine super lange E-Mail, vom Bayerischen Waldbesitzerverband. Was hat der denn geschrieben? Da geht es um Antrag auf Schonzeitaufhebung. Dass die Schonzeit aufgehoben werden soll, da geht es um Rehe, weil Rehe ja Schädlinge sind und dass die kleinen Bäume auffressen und es müssen noch mehr geschossen werden und noch mehr geschossen. Das haben wir auch schon mal thematisiert, das Thema Jagd greife ich aber gern noch mal kurz auf. Meiner Meinung nach wird Jagd dann erforderlich, wenn man, das haben wir ja vorhin schon im Wald gehabt, die Resilienz des Ökosystems schwer einschränkt. Das heißt, ich lichte auf, dann kommen ganz viele Nicht-Waldarten in den Wald, nämlich Brombeere, Gräser, Kräuter und diese ganzen Dinge. Und mit denen kommen dann die Pflanzenfresser rein, die dann nebenbei auch kleine Bäume abfressen, was dann wiederum den Pflanzenfressern angelastet wird. Ihr merkt schon, das ist ein Thema der Forstwirtschaft. Und deswegen bin ich mittlerweile gar kein Freund mehr der Jagd. Früher war ich das. Ich dachte, ja klar, man muss mehr schießen und so weiter. Ist doch logisch, die fressen das auf. Und dann, wenn die weniger werden, dann kann der Wald besser wachsen. Nein, das Ökosystem reguliert das seit Jahrmillionen selber. Und wir sollen aufhören, dem rein zu grätschen und das Reh nicht zum Sündenbock zu machen, sondern endlich mal unsere starke Holzentnahme zu überdenken. Also deswegen bin ich auch, lange Rede, kurzer Sinn, gegen eine Aufhebung einer Schonzeit, logischerweise. So, Andrea hat auch eine nette Rückmeldung gegeben zum Podcast, vielen Dank, und sagt, dass der Aufkleber an dem Briefkasten, ne, dass man keine Werbung einwerfen darf, nicht funktioniert. Das stimmt an manchen Orten. Also bei uns funktioniert das sehr gut. Ich würde mal geschätzt, ich kenne dazu keine Erhebung, also nochmal für alle, es geht um diesen Aufkleber. Was kann ich für den Wald tun? Ne? Also noch eins zurück, was kann ich für den Wald tun? An ganz einfachen Sachen. Und eines der einfachsten Dinge ist ein Aufkleber auf dem Briefkasten. Keine unverlangte Werbung, Postwurf, Sendung, diesen ganzen Kram. Wochenzeitung, was man alles nicht will, wenn ihr das nicht wollt, dann dürfen die das nicht einwerfen. Und das alleine spart, glaube ich, 38 Kilo Papier pro Kopf und Jahr. Und das entspricht, also ganz, ganz, ganz grob, ist ganz schwierig zu berechnen, grob überschlägig, so 10 Millionen Bäumen pro Jahr, die alleine für diesen Krempel gefällt werden. Und mit so einem Aufkleber auf dem Briefkasten kann man das halt unterbinden. Den bekommt ihr übrigens auch kostenlos bei uns in der Waldakademie, wenn ihr mal vorbeikommt. Und das funktioniert halt nicht in allen Fällen. Ne? So in 10-20% der Fälle halten sich die Leute, die das Zeug austragen, nicht an diesen Aufkleber. Klar, die stehen unter Druck, die müssen den Krempel loswerden. Aber die dürfen das nicht. Also da im Zweifelsfall mahnt mal die Hersteller, also die Auftraggeber, also Möbelhäuser oder keine Ahnung, wer euch das Zeug da reinstopfen lässt, mahnt die mal ab. Das dürfen die nicht. Und in den allermeisten Fällen funktioniert es halt. Ne? Also in wenigen Fällen halt leider nicht. Das tut mir auch wirklich leid. Das ist dann schade, aber trotzdem, die Masse macht's. Wenn alles probieren und bei den allermeisten Leuten funktioniert's, dann können wir gemeinsam schon sehr, sehr viel erreichen. Dann haben wir eine Nachricht von Claudia. Die bedankt sich einfach. Okay, das finde ich auch schön. Also vielen Dank, Claudia. Also sonst waren da, glaube ich, keine weiteren Fragen. Ging um die Aufklärungsarbeit, die wir hier betreiben dadurch. Und ja, freut mich. Vielen Dank. Jenny hat auch noch geschrieben, dass zu dieser Forsthausgarten-Folge, ne, in der wir ja gemeinsam durch den Forsthausgarten gewandert sind und ich zum Schluss gesagt habe, dass es nie langweilig wird und ich immer, ich wirklich jeden Tag dankbar bin, dass ich hier wohnen darf und dass es ihr mit ihrem Garten genauso geht. Und das muss übrigens nicht euer Garten sein. Das kann auch, wenn ihr keinen eigenen habt, die nächste Grünfläche sein, der nächste Park, die nächsten Straßenbäume, in denen Vögel sitzen und vielleicht sogar nisten. Selbst an Bahnhöfen. Ich habe das, wo waren das, neulich bei einer Zugfahrt im Bahnhof Köln-Deutz. Das ist ja auch nicht so ganz klein, da fahren ja auch ICEs. Und unmittelbar neben dem Gleis, da standen halt Birken und da hat gerade eine Krähe angefangen, ein Nest zu bauen. Und da habe ich gedacht, echt, guck mal, das stört die einfach nicht, ne? Diese Dinosaurier der Lüfte. Das stört die einfach nicht, dass da ständig Züge fahren und auf der anderen Seite auch irgendwelche Bürohochhäuser sind. Die machen das einfach, ne? Die bauen einfach ein Nest und sagen, es ist uns auch egal, das ist für uns auch Natur. Also ich finde das immer wieder toll, dass die ganzen Arten wollen. Die wollen da sein und die ganzen Wunder kann man da entdecken. Also dazu braucht ihr keinen eigenen Garten. Ihr habt es natürlich noch schöner. Aber es reicht eigentlich auch der nächste Stadtpark oder zur Not auch der nächste Bahnhof. Ja, wunderbar. Dann kommt noch eine allerletzte Meldung von Susanne. Da war jetzt neulich nochmal, das ist nochmal aufgegriffen worden in einer kleinen kurzen Radiosendung, eine Heidelberger Studie, die Thesen von Peter Wohlleben verwirft. Es gibt eine solche Studie nicht. Ne? Das sind Leute, also für mich grenzt das an wissenschaftliche Hochstapelei. Das sind Leute, teilweise aus sehr nah der Forstwirtschaft verbandelt, die sich zusammengetan haben unter Federführung eines emeritierten Professors, der schon lange vor dem Geheimleben der Bäume der Zeit alles bekämpft, was Pflanzen irgendwelche Fähigkeiten zuspricht, die in Richtung Fühlen, Sehen, Hören, Riechen, keine Ahnung was gehen. Kooperation und so weiter, das lehnt er alles ab. Und diese Leute haben sich halt hinter ihm versammelt und haben da ein Opinion Paper rausgegeben, also ein Meinungspapier, keine Studie. Und da wird er auch als Studienleiter zitiert und man sagt, Leute, bitte besser recherchieren. Das ist normal. Das ist so, als wenn ihr die Erdölindustrie nehmt, die jahrzehntelang den Klimawandel geleugnet hat. So gibt es hier halt auch Gruppierungen, die keine Veränderung wünschen. Auch keine Veränderung im Sinne von, was Pflanzen alles können. Und Pflanzen können viel. Es ist unfassbar. Wir bereiten gerade für einen Kurs an der Waldakademie Bohnenkeimlinge vor, weil da laufen Forschungen an der Uni Bonn zum Thema Pflanzenhirn. Das sitzt nämlich in den Wurzelspitzen und wo werden die Entscheidungen gefällt? Es deutet alles darauf hin, in den Wurzelspitzen, genau wie bei uns als Pendant im Gehirn. Und dass die oberirdischen Organe eigentlich nur so Greiforgane oder irgendwie sowas sind, so Ranken zum Beispiel. Pflanzen können sehen, auch Wurzeln können sehen, da gibt es auch augenähnliche Organe, Ozellen heißen die Dinger. Und auch dazu wollen wir Versuche machen, weil Wurzeln regelrecht fliehen können vor Licht. Das bereiten wir gerade vor. Stimmt, da muss ich nachher nochmal nachgucken gehen. Weil wir haben da so einige Bodenkeimlinge, die müsste ich mal gießen. Also wir testen das natürlich alles durch, damit das nachher in den Seminaren auch sauber klappt. Aber da passiert gerade so viel Wunderbares. Und das ist eben, ja, oder wie im Mittelalter bei Galileo Galilei, die Sonne kreist um die Erde ist eine Scheibe. Und jeder, der was anderes sagt, erzählt Quatsch. Ja, solche Fraktionen haben wir in Deutschland nach wie vor. Macht aber nichts.
wir hier und auch ich hier, wir halten uns an die Wissenschaft. Wie Claudia Kempfert schon mal so schön gesagt hat, Wissenschaft ist keine Meinung. Und das da, liebe Susanne, war halt ein Opinion Paper. Wie der Name schon sagt, eine Meinung. Aber gut, das war die letzte Meldung. Und das nächste Mal sind wir, ich muss mir selber überlegen, ich hab den Plan jetzt gar nicht im Kopf, sind wir dann wieder draußen im Wald unterwegs oder drin mit einem Gast? Naja, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ihr seht, ich bin in Bezug auf Termine übrigens sehr entspannt unterwegs. Die Fragen tauchen ja auch meistens auf oder auch häufig. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du bist so viel unterwegs und dann schreibst du auch noch und machst dann noch in der Waldakademie und politisch und keine Ahnung was. Ja, A, macht mir das alles eine Riesenfreude. Das ist mein Hobby. Ne, ob ich dafür Geld kriege oder nicht, ne, für vieles kriege ich ja gar kein Geld, ne, für die Bücher schon. Ne, die könnt ihr euch übrigens in Stein gemeißelt sozusagen in der Waldakademie anschauen. Daraus sind nämlich Gebäude geworden. Aber mir macht das Spaß. Ich habe da eine Riesenfreude dran. Ich kann nicht hier rumsitzen und nichts machen. Also entweder möchte ich Natur retten oder ich möchte sie genießen. Ne? Und das sind zwei Sachen, die nehmen eigentlich schon den ganzen Tag in Anspruch. Und wenn ich das in saubere Bahnen lenken kann, ohne dass es stressig wird, umso besser. Und dafür sorgt meine Frau. Die macht das Backoffice. Die weiß, wie viel ich vertrage und wie viel nicht. Bin ich auch unendlich dankbar dafür, dass sie das hauptberuflich macht. Und dadurch bin ich ganz entspannt unterwegs und denke, ach, nächste Woche, ach nee, stimmt, nächste Woche haben wir ja das und das. Ach, wie cool. Ne, muss ich mir keine großen Gedanken machen. Ich weiß genau, das passt alles und ich kriege auch genug Schlaf, ne, und es wird nicht zu stressig. Und dann macht mir das alles Spaß. Egal, ob ich reise oder hier im Garten bin oder mit euch im Wald in einer Podcast-Folge unterwegs. Das macht mir eine Riesenfreude. Ne, also da kann ich mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr mir das ermöglicht, weil wenn keiner zuhört, brauche ich keine Podcast-Folgen zu machen. Also ja, ich bin mit viel Spaß unterwegs und auch mit viel Zuversicht in Bezug auf das, was die Natur da draußen macht, was sie noch kann und was wir endlich ermöglichen sollten. Ja, vielen Dank, dass ihr soweit zugehört habt. Und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.